Was ist eigentlich die klassische Vorgehensweise von Politikern und übrigens auch von Managern in Großbetrieben, aber jedenfalls von Politikern, wenn sie versuchen, irgendwelche Sachen durchzudrücken, die die anderen eigentlich nicht so richtig wollen? Da gibt es ganz bestimmte Prinzipien, die immer wieder anwenden. Und eine Gruppe von solchen Prinzipien möchte ich heute einfach mal ansprechen, und zwar am Beispiel der Chatkontrolle. Also, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Chatkontrolle etwas, was von der EU schon seit Jahren immer mal wieder geplant wurde, immer wieder mal auf dem Tapet war und dann wieder runtergenommen wurde. So jetzt auch gerade aktuell, als ich dieses Video aufnehme, aber das ist ein allgemeines Prinzip, was dahinter steht. Ja, ich nehme diese Chatkontrolle tatsächlich einfach nur als Beispiel für etwas, ja, wie so ein Ablauf eigentlich ist. Wie funktioniert das eigentlich? Also, am Anfang interessiert sich eigentlich niemand für so ein solches Thema. Ja, also völlig unbedeutend sozusagen. Politiker oder Manager versuchen dann, wenn sie solche Sachen durchdrücken wollen, von denen sie wissen, dass das potenziell schlecht für die andere Seite ist oder dass da Widerstände auftauchen könnten, versuchen das erstmal möglichst unter dem Radar zu halten. Ja, manchmal klappt das, dann kann man irgendwelche Sachen zwischendurch reinschummeln, dann spricht man beispielsweise zwischendurch mal über Bratwürste oder längliche Sojabrätlinge, die man nicht mehr Bratwurst nennen darf. Ja, da gibt es auch einen Fachausdruck für, nennt sich Burry. Komme ich am Ende übrigens mal kurz zu sprechen auf diese Sojabratwürste, aber das nur am Rande. So, das heißt also, man versucht das erstmal möglichst unter dem Radar laufen zu lassen und dann kriegt man es vielleicht durch, ohne dass irgendein Widerstand auftaucht. Das ist natürlich immer das Schönste, wenn das tatsächlich passiert. Und ich habe mir eben schon gesagt, diese Chatkontrolle ist ein sehr tiefer Eingriff. Also ich gehe gleich mal darauf ein. Das ist also wirklich ein sehr tiefer Eingriff in unsere Grundrechte. Das ist ein Thema, was seit Jahren immer wieder diskutiert wird. Und es gibt im Europaparlament eigentlich nur eine einzige Partei, gab eine einzige Partei, muss man eigentlich sagen, die sich das wirklich auf die Fahnen geschrieben hat. Das war die Piratenpartei. Und die hat bei der letzten Wahl sogar auch noch ihren einzigen Sitz verloren im Europaparlament. Das heißt also, die meisten Leute haben dieses Thema überhaupt nicht auf sich bezogen. Das ist das Schönste, was passieren kann. Ja, wenn man was durchsetzen möchte, dass die anderen dann einfach nicht merken, was los ist und gar kein Widerstand da ist, einfach weil keiner weiß, dass es irgendwas gibt, wogegen man Widerstand haben sollte. Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie die Medien berichten und solche Sachen. Irgendwann mal kann es aber passieren, dass dann doch irgendwem so etwas auffällt. Heutzutage ist es meistens so, dass in den sogenannten alternativen Medien das erstmal irgendwen auffällt. Ja, da gibt es so ein kleines Grundrauschen an Geschnatter. Aber manchmal kann es dann sein, dass ein großer Spieler, wie beispielsweise die Bild-Zeitung, sowas aufgreift. Und wenn das dann plötzlich auf der Titelseite der Bild-Zeitung steht, dann wird es natürlich eng. Und dann will eigentlich auch kein Politiker mehr so richtig mit der Sache verbunden sein. Ja, das heißt also, dann kommt ganz schnell die Situation, in der die Politiker sich hinstellen und sagen, das stimmt, das ist ja auch wirklich eine Frechheit und da sind wir auf jeden Fall dagegen und es wird gar keinesfalls kommen. Genauso auch bei der Chatkontrolle. Es gibt jetzt sozusagen aktuell die Entwarnung, da passiert schon nichts. Also hat sich Deutschland jetzt positioniert und hat gesagt, nee, wir werden dagegen stimmen. An welchen Stellen das immer ist, ist sowieso ein bisschen intransparent nach außen hin. Aber gut, das heißt also, sie sagen, sie werden dagegen stimmen und das sah am Anfang erstmal aus wie so ein Erfolg. Als wäre jetzt die Sache tatsächlich vom Tisch. Und dann kommt das Ganze unter anderem Namen plötzlich wieder. Diejenigen, die in den 90er Jahren schon so kleine Schokoriegel gegessen haben, die kennen das. Aus Raider wird Twix, ansonsten ändert sich nichts. Das war damals ein Spruch, als der Name Raider für, ja, wie gesagt, solche Schokoriegel geändert wurde, also international angepasst an Twix. Und an der Stelle muss ich Ihnen irgendwas zeigen. Ich halte hier normalerweise gerne meine eigenen Bücher hoch. Ich halte hier mal was anderes hoch, nämlich einen Raider. Schauen Sie mal, ja, ich habe noch einen. Ja, der liegt hier, ein echter Raider, ja, wo der Originalschriftzug noch drauf ist. Aber gut, jedenfalls, das ist letztlich das Prinzip, was dahinter steht, was die Politiker auch gerne anwenden. Das ist halt durch diesen Werbespruch, der so wahnsinnig bekannt geworden ist, wird das heutzutage als sowas bezeichnet. Ja, früher hat man vielleicht gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, heute sagt man eben, aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nichts. Und genauso ist es hier auch. Ja, das heißt also, im Augenblick stellen sich die Politiker hin, die Deutschen, und sagen, nein, das sind wir dagegen und das sind die Eingriffe in die Grundrechte und keinesfalls wollen wir eine solche Chatkontrolle eigentlich haben und so weiter und so weiter. Und dann liest man ein kleines bisschen auf Twitter herum und stößt plötzlich von unserem Herrn Bundeskanzler auf eine Bezeichnung, die ich ablesen muss. Nämlich dort steht dann plötzlich am Ende eines Tweets das schöne Wort präventive Telekommunikationsüberwachung. Na, können Sie sich das vorstellen? Präventive Telekommunikationsüberwachung. Und das ist nichts anderes als ein anderer Name für eine Chatkontrolle. Ist genau das Gleiche, vom Prinzip her natürlich. Soll aber auf einmal nicht mehr über die EU-Ebene reinkommen, sondern über irgendein Polizeigesetz oder so etwas. Also das ist plötzlich die Idee, die dahinter steht. Das heißt also, man macht an der einen Stelle den Trick, dass man so tut, als wäre man ganz strikt dagegen, als wollte das ja keinesfalls haben. Und an anderer Stelle führt man es eben dann einfach trotzdem ein. Ja, das ist eine ganz klassische Vorgehensweise, die ich gerade geschildert habe. Sie wissen, dass ich mich hier häufiger mit Strategien beschäftige, mit Kriegslisten. Das, was wir hier gerade gesehen haben, ist das Strategem 16. Ja, das ist der Scheinrückzug. Das ist auch so, wie das diese Strategien manchmal genannt wird. Ja. Die haben so ein bisschen ausgeprägteren Namen, diese Strategien. Ja, das Strategem 16 ist also der Scheinrückzug. Und das ist genau das, was wir hier erlebt haben. Ja, die haben einfach so getan, die verantwortlichen Leute, als würden sie sich jetzt zurückziehen, wohl wissend, dass sie an einer anderen Stelle natürlich schon längst ein anderes Gesetz in der Pipeline haben, was das im Grunde genommen genauso ersetzt. Ja, wie gesagt, da haben wir unseren Twix-Riegel da. Ja. Was ist übrigens bei der Namensgebung bei so etwas zu beachten? Also wenn Sie sich fragen, haben wir eigentlich gerade so eine komische Geschichte, so einen Scheinrückzug oder so etwas? Ja? Wie erkennt man sowas eigentlich? Achten Sie mal darauf, ob es komplizierte Namen sind. Wenn irgendwas, was vorher ganz griffig war, sowas wie GIZ oder so, wenn das auf einmal einen total komplizierten Namen bekommt, ja, wie war, ist, heißt das jetzt ARD, ZDF, Deutschlandsradio, Gebühreneinzugsservice oder so etwas, also irgendwas, was man unmöglich aussprechen kann, immer dann, wenn Sie eine solche Namensänderung sehen, kann ich Ihnen gleich sagen, das ist in Wahrheit dieses Strategem Nummer 16, von dem wir hier gesprochen haben, in sehr vielen Fällen Scheinrückzug oder eben dieses Twix-Strategem. Ja, vielleicht sollte man das einfach mal so nennen. Übrigens für den Fall, dass Sie sich für Strategeme interessieren, gucken Sie mal einfach unten in der Videobeschreibung rein. Ja, ich habe ein Buch drüber geschrieben. Ja. So, Klammer zu, die meisten von Ihnen werden es ja wahrscheinlich inzwischen sowieso schon kennen. Ja. Wieso geht das? Und das ist schon erstaunlich. Also, wie schafft es eigentlich die eine Seite, dass die andere Seite, die davon betroffen ist, das tatsächlich nicht merkt? Also ich habe mir gesagt, der erste Schritt ist ja der Versuch, so etwas unter den Teppich zu kehren, einfach unter dem Radar zu fliegen. Wie kann sowas eigentlich sein? Und das liegt zum großen Teil daran, dass hier tatsächlich gewisse Heuristiken bei uns im Kopf ablaufen, die letztlich an einer solchen Stelle falsch laufen. Ja, die Leute merken nicht, was bei so etwas gerade gespielt wird. Nehmen wir gerade mal diese Chatkontrolle. Es gab eine ganz interessante Aufklärungskampagne, die in der Schule vor einigen Jahren gelaufen ist. Da sind Trainer in die Schulen gekommen und haben den Kindern die Facebook-Seiten, damals waren die Kiddies noch auf Facebook, ja, schon ein bisschen her, aber heute würden wir das vielleicht mit irgendwelchen anderen Seiten machen, die im Internet haben. Aber egal, also das heißt, die haben einfach die Facebook-Seiten von denen ausgedruckt und haben das im Klassenraum an die Wand gehängt. Und da waren die Kinder total schockiert. Die haben gesagt, ihr könnt doch nicht diese privaten Sachen von uns einfach hier an die Wand hängen. Das können doch jetzt alle Freunde von mir lesen. Dann haben die anderen gesagt, die Trainer, ja, genau das passiert ja gerade. Den Kindern war nicht klar, dass das, was sie dort auf Facebook schreiben, natürlich auch völlig öffentlich ist und dass die ganzen Freunde, von denen sie es eigentlich offenbar nicht wollten, dass die es sehen können, an den Wänden waren sie ja darüber schockiert, dass die das natürlich auch gelesen haben. Das heißt also, wir sind einfach leider durch unsere Vergangenheit, evolutorische Vergangenheit, sind wir nicht daran gewohnt, so etwas wie Social Media tatsächlich als das zu sehen, was es ist. Wir merken nicht, dass wir es hier mit einem Bereich zu tun haben, der total sensible Daten von uns enthält und dass mit diesen sehr sensiblen Daten einfach ziemlich viel Schindluder getrieben werden kann. Stellen Sie sich mal die gleiche Situation vor. Also Chatkontrolle heißt ja, es wird automatisch, wenn Sie was auf Ihrem Gerät schreiben, wird das automatisch, und zwar immer beobachtet, heutzutage durch eine KI. Ja? Und die guckt sich das einfach an und immer dann, wenn die sagt, das klingt jetzt aber potenziell gefährlich, dann wird es erstmal hochgepoppt und geht weiter zum Beispiel an die Polizei. Das ist Chatkontrolle. Da gibt es alle möglichen Stufen, die angeblich immer dazwischen liegen. Aber seien wir einfach mal ehrlich, würden Sie denn wirklich jeden Brief, den Sie schreiben, bereitwillig offen, also geöffnet bei der Polizei hinlegen, sagen, lest euch den erstmal durch und wenn ihr ihn durchgelesen habt, dann könnt ihr es einfach abschicken. Das sind Verhältnisse wie im Gefängnis. Ja, im Gefängnis wird das so gemacht. Im Gefängnis werden alle Kommunikationen, die rausgehen, erstmal durchgelesen. Natürlich auch mit dem Hinweis darauf, dass da irgendwelche Verbrecher sitzen, die ja sonst noch weiter Verbrechersyndikate steuern könnten. Ja, das heißt also, wir haben dort eine ganz klare Zensur dessen, was rausgegeben wird und natürlich ein Mitlesen. Wollen wir wirklich, dass wir automatisch leben wie im Gefängnis? Also das kann doch kein Mensch ernsthaft wollen. Und zwar völlig unabhängig davon, mit welchen Begründungen das gemacht wird. Ja, dass es da angeblich um Kinderpornografie geht, um Terrorismus oder um weiße Teufel. Es kommen immer irgendwelche anderen Sachen, mit denen das ist. Wir müssen bei solchen Dingen einfach einen Schritt zurückgehen und müssen uns fragen, ist das ein Zustand, den wir haben wollen? Wollen wir, dass bei der Polizei jeder Brief von uns geöffnet, gelesen und dann erst weitergeschickt wird? Und kein vernünftiger Mensch kann das wollen, außer natürlich jemand mit schlechtem Charakter oder jemand, naja, der bestimmte, in einer bestimmten Situation ist, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber andere können das nicht ernsthaft wollen. Dass einige Leute sich dafür aussprechen, normale Leute dafür aussprechen, das liegt einfach daran, dass die eben nicht realisieren, was das wirklich bedeutet. Die sich dann einreden, ja, ich habe hier nichts zu verheimlichen und deshalb kann jeder mitlesen. Naja, das muss man sich fragen. Wenn Sie nichts zu verheimlichen haben, hängen Sie doch einfach mal die Sachen aus, die Sie an irgendeiner Stelle an wen privat geschrieben haben. Hängen Sie doch einfach aus, ein schwarzes Brett in Ihrem Job. Gucken wir mal, ob es dann immer noch so gilt, was Sie gerade eben gesagt haben. Ob Sie dann immer noch keine Geheimnisse haben. Also das sind Sachen, die man sich bewusst machen muss. Und wie gesagt, evolutionär gab es ja so etwas nicht. Ja, also unsere Vorfahren hatten keine Social Media. Das heißt, wir sind nicht darauf trainiert, das als das zu erkennen, was es eigentlich ist. Ja, wir haben über lange Zeit hinweg haben wir dafür gekämpft, dass es so etwas gibt wie ein Fernmeldegeheimnis, wie ein Briefgeheimnis und so weiter und so weiter. Und das wird jetzt einfach ausgehebelt, weil die einfach sagen, das ist ja kein Brief. Ja, ein Chat ist ja kein Brief. Ersetzt zwar den Brief, hat die gleiche Funktion wie früher ein Brief, aber ist ja kein Brief, können wir ganz einfach auf eine ganz andere Art und Weise behandeln. Dann kommen irgendwelche wohlmeinenden oder pseudo-wohlmeinenden Begründungen, weshalb das geht. Nein, geht nicht. Also das ist erstmal eine Sache, bei der man sich wirklich selber umtrainieren muss, dass man versteht, was dort inhaltlich gerade abläuft. Jetzt gucken wir uns mal an, warum ist es eigentlich so, dass viele Politiker in solchen Situationen so tun, als wäre das kein Problem. Warum machen die das? Und ein Punkt dafür ist, dass sie einfach sagen, für uns gilt das ja nicht. Politiker haben heutzutage sich in die Position hinein begeben, in der sie ganz natürlich für sich selber einfach Sonderrechte in Anspruch nehmen. Ganz natürlich. Frau von der Leyen hat ganz natürlich ganz offenbar Chatverläufe gelöscht. Also wird zumindest an vielen Stellen behauptet. Ich kenne da nicht den tatsächlichen Stand. Aber ganz offenbar sind dort, oder SMS-Verläufe, ja, sind dort einfach gelöscht worden und sind spurlos verschwunden, sind nicht mehr weiter aufzufinden. Ja, also zumindest das, was immer gesagt wird. Ganz offenbar hat sie das Gefühl, dass für sie selber andere Regeln gelten als für den Rest. Bei anderen müsste man überwachen. Sie hat selber offenbar nicht so wahnsinnig viel Lust, dass alle Welt ihre SMS liest und die Dinger völlig öffentlich sind. Also da auf einmal sieht die Welt komplett anders aus. Sehen Sie sich auch mal an, wie das so in den Corona-Zeiten war. Es gab dort etliche Aufnahmen, wo Politiker hinter der Bühne ganz normal rumgestanden haben ohne Maske. Dann sind sie vor die Kamera getreten, haben sie vorher schnell irgendeine Maske aufgezogen. Es gab Bilder von irgendwelchen Festgelagen, wo die zusammensitzen und natürlich keinerlei Maske aufhaben, aber trotzdem es irgendwer geschafft hat, einfach ein Foto davon zu machen. Die gehen einfach ganz natürlich davon aus, dass es bestimmte Regeln gibt, die für die anderen gelten, aber nicht für sie selbst. Und deshalb sagen sie, ja, macht das ja nichts. Ja, ist ja klar, wenn man derjenige ist, der privilegiert ist, der über diesen Regeln steht, dann kann man natürlich schnell solche Regeln für andere erlassen. Das ist natürlich ein großes Problem, das ist ein Anreizproblem. Ja, das ist ein großes Problem, dass wir uns das inzwischen gefallen lassen, dass für Politiker andere Regeln gelten als für die anderen. Das ist ein riesengroßes Unding. Aber das ist natürlich eine Sache, die letztlich dahinter steht und die dazu führt, dass Politiker eben sozusagen wohlmeinend genau solche Dinge, naja, fordern. Gucken wir uns mal ein anderes Prinzip an, was dazu führt. Das ist nämlich die Zeitinkonsistenz. Also wer meine Bücher kennt, der weiß, dass es das ein häufiges Thema ist, Zeitinkonsistenz. Das bedeutet, auch ohne Informationszugang ist ein einmal getroffener Plan später plötzlich nicht mehr, erscheint nicht mehr vorteilhaft. Ja, das ist Zeitinkonsistenz. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Sie kaufen Pralinen im Supermarkt, falls überraschend Gäste kommen. Ja, das ist der Plan. Kaum sind die Dinger zu Hause, essen Sie die natürlich auch ohne, dass Gäste da sind. Das ist ein typischer Fall von Zeitinkonsistenz. Ja, Sie haben das Gefühl, dass Sie werden schon nicht weich. Ja? Wenn die Dinger zu Hause sind, die werden Sie nicht anrühren, es sei denn, es kommen plötzlich überraschend Gäste. Damit rationalisieren Sie das für sich am Anfang. Und dann kaum ist es soweit, sieht die Welt anders aus. Das ist bei solchen Dingen wie Chatkontrolle genau das Gleiche. Also man sagt am Anfang, naja, das werden wir schon nicht missbrauchen. Ja, da können die Pralinen ruhig rumstehen. Wir werden ganz standhaft sein und keinesfalls irgendeine von diesen Pralinen essen. Kaum sind die Pralinen da, wenn die Politiker sie natürlich essen. Ja. Jeder hat natürlich ein Interesse daran, da reinzugucken und dann fängt das Ganze an, ja, dass man versucht, beim politischen Gegner reinzuschnüffeln. Ja. Weiß ich, so ähnlich wie bei der Watergate-Affäre in Amerika oder sowas. Ja. Das heißt, also, sie haben an allen möglichen Stellen haben sie plötzlich Versuchungen, die dadurch entstehen, dass dieser Honignapf überhaupt erstmal entstanden ist. Ja. Also im Englischen heißt das auch Honeypot. Ja. Also hat verschiedene Bedeutungen, aber das ist eine davon. Ja, dass es eben plötzlich etwas gibt, in dem Fall etwas, was man selber geschaffen hat, was letztlich einen in Versuchung führt. Das ist den Politikern häufig nicht klar. Die reden sich am Anfang ein, dass sie sagen, ja, das ist ja wirklich nur gegen Terrorismus oder für Terrorismusbekämpfung. Für nichts anderes ist das Ganze. Aber kaum ist das Instrument da, werden sie es genauso naschen, wie wir die Pralinen zu Hause naschen, wenn sie zu Hause rumstehen. Das nächste ist, viele Politiker sehen sich heutzutage einfach in der Rolle des Starken. Sie sehen das auch bei Internetdiskussionen. Es gibt ganz viele, die das Gefühl haben, ja, wir sind ja jetzt gerade die Starken. Wir sind diejenigen, die die Staatsmacht kontrollieren können. Und wenn wir das einführen, dann wird das natürlich nur in unsere Richtung eingesetzt. Und dann ist das ein komfortabler Gedanke. Dann hat man das Gefühl, das ist ja super, jetzt haben wir die anderen unter Kontrolle. Jetzt können wir den Druck ausüben und so weiter. Was an solchen Stellen regelmäßig nicht beachtet wird, das ist, dass der Wind natürlich auch drehen kann. Ja, und zwar ganz schnell. Also beispielsweise haben wir in Amerika gesehen. Dort hat sich ja die Trump-Administration vorher, als sie in der Opposition waren, immer hingestellt und gesagt, ah, Meinungsfreiheit ist das Wichtigste überhaupt. Na, kaum sind sie dran, machen sie genau das Gleiche, was die anderen auch gemacht haben, legen vielleicht sogar noch eine Schippe obendrauf. Das ist immer diese Vorstellung, dass wenn man selber derjenige ist, der die Macht hat, dann kann man plötzlich bestimmte Dinge einfach fordern. Und in der anderen Position versucht man immer, möglichst sozusagen reinzurutschen unter die Macht des anderen. Ja? Grundfalsch. So etwas muss ein Grundprinzip sein. Und es muss das Prinzip sein, dass jeder, der versucht, das auszuhebeln, sofort von der Öffentlichkeit also auf die Mütze bekommt. Aber wie gesagt, die Journalisten machen dafür meinem Begriff ihren Job einfach nicht mehr gut genug. Ja? Die legen hier zu wenig die Hand in die Wunde bei solchen Dingen. Ja? Es muss kritisiert werden, es muss öffentlich kritisiert werden, so etwas, dass es einfach sehr, sehr teuer ist für die Politiker, solche Aktionen irgendwie einzuführen. Es darf sich nicht lohnen. Aber es ist klar, wenn es sich lohnt, dann versucht man natürlich aus der Position der Stärke heraus sowas zu machen. Auch kurzsichtig, nicht daran denkend, dass eben, wenn der Wind dreht, dass dann plötzlich das gegen einen selber sich richtet. Das nächste ist der Optimismus-Bias, so wird das manchmal auch genannt. Also das ist ähnlich zu der Geschichte mit den Pralinen, das ist sozusagen ein Spezialfall von dieser Zeitinkonsistenz, aber kann auch so ein paar andere Komponenten mit enthalten. Der Optimismus-Bias, das ist etwas, das wir häufig, wenn wir ein Projekt planen, letztlich von bestmöglichen Fall ausgehen. Also wir sagen, bei uns wird das schon klappen. Ja, das ist im Projektmanagement ein ganz häufiges Phänomen. Ja. Mir hat übrigens neulich auch einer meiner Zuschauer ein interessantes Buch empfohlen, ja, da habe ich das jetzt auch gerade auf dem Radar, da wurde es auch sehr ausführlich beschrieben. Aber egal, was es ist, also das ist ein Prinzip, das kennt man natürlich auch. Ja. Das heißt also, mit diesem Optimismus, das wird schon klappen, werden viele Sachen überhaupt erstmal begonnen, die im anderen Fall nicht begonnen werden. Es gibt natürlich Fälle, da sollte man nicht optimistisch sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen neben einem Lastwagenfahrer in seinem Auto und fahren auf so eine Brücke zu und sagen, passen wir da unten durch? Und wenn der Lastwagenfahrer jetzt sagt, ich bin ganz optimistisch, dass das klappt, dann würde mich das ziemlich besorgen. Er sollte dann nicht optimistisch sein, dass das klappt, sondern er sollte sich verdammt sicher sein. Er sollte pessimistisch sein und auch bei einer pessimistischen Einschätzung sollte er sich immer noch sicher sein, dass er unten durch diese Brücke durchkommt. Und es gibt im Web ja genügend auch Videos und Aufnahmen, wo die Laster dann dagegen krachen gegen diese Brücke, weil der Lastwagenfahrer eben ein klein wenig zu optimistisch ist. Und so ist das eben auch beim Gesetzgeber. Ja, in vielen Fällen ist der Gesetzgeber auch ziemlich optimistisch. Der wird sagen, ja, die Chatkontrolle, das wird schon gut gehen. Ja, im besten Fall könnte es gut gehen. Aber im schlechteren Fall wird es nicht gut gehen. Und es gibt sehr viele Anreize, die letztlich dafür sorgen, dass es nicht ein reiner Zufallsprozess ist, den wir hier haben. Ja, beim Lastwagen gibt es ja zumindest keinen, der die Brücke kleiner machen will. Aber bei der Chatkontrolle gibt es danach Leute, die sozusagen die Brücke verkleinern, weil sie ein Interesse daran haben, genau das zu bekommen. Ja, das ist eine Sache, an die man sich wirklich erinnern muss, ja, dass dieser Optimismus-Bias eine ganz gefährliche Sache ist und dass sie die in vielen Fällen echt überhaupt nicht gebrauchen können. Übrigens ein anderer Punkt, bei dem sie das ebenfalls nicht gebrauchen können, sind Verhandlungen. Ja, das ist auch ein Punkt, dass bei Verhandlungen viele in Verhandlungen reingehen und sagen, ja, das wird sich dann schon zeigen oder da werden wir schon was Gescheites bei rausholen oder so. Ja, sich überhaupt nicht überlegt haben, welche Größen dafür eigentlich relevant sind, was man machen muss, damit irgendwie am Ende was Sinnvolles dabei herauskommt oder nicht. Ja, gut, das fällt mir natürlich ein, weil ich gerade am Verhandlungskurs arbeite. Ja, Sie können sich freuen, Mitte Dezember ist der fertig. Ja, also Kurs über spieltheoretisches Verhandeln. Noch können Sie Einfluss nehmen. Ja, also wenn Sie noch Ideen haben, was da reinkommen kann, schicken Sie mir das gerne auf irgendeine Weise, das heißt auch als Kommentar hier in diesem Video, damit ich das als Thema aufgreifen kann. Ja, also auch die Sache mit dem Projektmanagement, von der ich vorhin gesprochen habe, das war auch eine Sache, die mir auf die Art und Weise letztlich gesagt worden ist. Okay, aber das nur am Rande. Ja? Mitte Dezember, wie gesagt, ist mein Kurs fertig. Da haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich möchte noch ein weiteres Prinzip sagen bei Politikern, weshalb die häufig solche komischen Sachen machen, bei denen man sich fragt, haben die eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Und es liegt zum Teil daran, dass die es gewohnt sind, sinnvolle Projekte gegen Widerstände durchzusetzen. Also es ist in der Politik ja leider oft so, dass auch sinnvolle Projekte von der gegnerischen Seite angegriffen werden. Nicht, weil die was gegen das Projekt haben, sondern weil die nicht wollen, dass die andere Seite einen Erfolg sieht. Ja, das gibt es leider relativ oft, gibt es auch im Management natürlich relativ oft. Das heißt also, Politiker und Manager müssen darin trainiert sein, Sachen gegen Widerstände von anderer Seite hin durchzusetzen. Und nach einiger Zeit gewöhnen die sich so stark daran, dass sie auch eine berechtigte Kritik nicht mehr als eine berechtigte Kritik ansehen, sondern als so eine Art Hemmklotz, der von anderer Seite kommt, bei der einfach nur versucht, ihnen irgendwie einen Stock in die Speichen reinzustecken. Ja. Dabei ist das ein durchaus wohlgemeinter Ratschlag, der von der anderen Seite kommt und etwas, was auch inhaltlich sich lohnen würde. Aber sie sehen es eben auf eine völlig falsche Art und Weise an, weil sie es einfach gewohnt sind, dass man alle Widerstände aus dem Weg räumen muss und dann plötzlich irgendwann mal vergessen, dass bestimmte Kritiken, die geäußert werden, einfach sehr eine sinnvolle Kritik sein kann, ja, dass es die Situation verbessert, dass es auch für sie selber besser wäre, sich dran zu halten. Aber wenn man einmal in dem anderen Modus drin ist, dann macht man das eben plötzlich ja, falsch. Einfach deshalb, weil man es einfach gewohnt ist, dass alles, was von der anderen Seite kommt, sowieso immer bloß ein Stock in die Speichen ist und nie was Sinnvolles sein kann. Ja, das ist durchaus ein Effekt, der hier eine große Rolle spielt. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich im Augenblick besonders lustig finde, wenn wir es mitbekommen haben. Im Augenblick gibt es hier eine Abstimmung in der EU, wonach also Veggie-Wurst, also vegetarische Wurst, nicht mehr Wurst heißen sollen, Burger oder weiß ich was, weil dieser Name einfach nur noch exklusiv verwendet werden soll für Fleischprodukte. Also, was ist das eigentlich? Es ist natürlich etwas, was ein ziemlicher Schmarrn ist, um es mal einfach zu sagen, solche Sachen zu verbieten. Also wenn man jetzt, weiß ich, tatsächlich einfach ein reines Umlabeln hätte, ja, wenn man Margarine Butter nennen würde, dann wäre das natürlich keine so tolle Angelegenheit. Da muss man schon dafür sorgen, dass man das auch sprachlich voneinander unterscheiden kann. Wenn man jetzt Margarine Kunstbutter nennen würde, wie es am Anfang übrigens auch genannt wurde, dann würde ich sagen, kann man eigentlich nicht so richtig viel dagegen sagen. Ja, also dann ist das keine Irreführung der Verbraucher, so wie hier argumentiert wird, sondern dann ist es eben einfach eine Bezeichnung, die angemessen ist und die man auch verstehen kann. Ja, und so ist eigentlich relativ klar, dass wenn da groß draufsteht vegetarische Wurst, dass man dann natürlich versteht, oder vegan heißt es ja heutzutage, ja, muss ja vegan sein, muss ja noch eine Stufe mehr sein als vegetarisch, ja, also vegane Wurst, ja, dass man dann natürlich versteht, dass die vegane Wurst natürlich nicht aus Fleisch ist, sonst würde ja nicht vegan draufstehen. Ja. Würde allerdings draufstehen einfach nur Wurst und nicht der Hinweis darauf, dass es vegan ist, ja, dann wäre das natürlich eine Täuschung. Ja. So, das heißt also, diese Regelung, von der wir hier gerade sprechen, ist inhaltlich eigentlich ein ziemlicher Quatsch. Was ich interessant finde, ist, dass die Linken, die an jeder Stelle versuchen, in jeden Lebensbereich einzugreifen, die überall irgendwelche Vorschriften machen müssen, die an jeder Stelle wieder mit irgendeinem Verbot um die Ecke kommen. Jetzt auf einmal, wo sie einmal ihre eigene Medizin schmecken müssen, fürchterlich aufheulen und sagen, die anderen sind die Verbotspartei und weiß ich was nicht alles. Es ist natürlich Lobbyismus, der dahinter gestanden hat. Völlig klar, ist auch völlig unsinnig und ich werde Ihnen eins sagen, das wird eh nicht durchkommen. Das Gesetzgebungsverfahren in der EU ist so kompliziert, dass jetzt ein Gremium mal gesagt hat, ja, wir wollen das eher so haben. Glauben Sie mir, es wird so viel Kuhhandel ablaufen hinter irgendwelchen verschlossenen Türen. Am Ende wird das Ding wieder weg sein. Also würde ich mal sagen, mit 80-90%iger Wahrscheinlichkeit wird das nie in Gesetzesform sein. Okay, das nur am Rande. Aber faszinierend finde ich, dass dieses sich Winddrehen, dass das einfach überhaupt nicht auf dem Radar von den Leuten ist. Dass sich das viele nicht klar machen. Dass die Linken die ganze Zeit genau solche Aktionen unternehmen, ständig den anderen irgendwas verbieten wollen und nicht auf sich beziehen, dass das natürlich auch plötzlich sich in der anderen Richtung auswirken kann und dass es verdammt unangenehm ist und dass es auch unsinnig ist, so etwas zu machen. Ja, also ich finde das wirklich übel und ich verstehe auch gar nicht, wie man so mit kognitiven Dissonanzen umgehen kann, genau gesagt keine kognitiven Dissonanzen entwickeln kann für so etwas. Ja? Und man muss einfach wissen, dass wenn Strukturen geschaffen worden sind, die so etwas ermöglichen, dass solche Dinge verboten werden, ja, die werden diese Strukturen halt auch benutzt, wie die Pralinen, die rumstehen. Ja? Natürlich werden die benutzt. Das heißt also, man muss hier dafür sorgen, ja, dass eben solche Strukturen gar nicht erst da sind, dass das einfach überhaupt gar nicht möglich ist, sich auf diese Art und Weise missbräuchlich zu verhalten. Okay, gut, das nur am Rande, was diesen komischen Veggie-Burger angeht, ja, oder irgendwelche Sojabrätlinge, die also in irgendeiner anderen Form gepresst sind oder so etwas. Ja? Okay, prima. Ja, dann würde ich sagen, das waren meine Gedanken für heute. Freuen Sie schon mit mir auf den Verhandlungskurs. Ich arbeite ganz hart daran, ja, dass das Ding tatsächlich einfach fertig wird. Das ist immer so. Ja. Am Anfang weiß man nicht, auf was man sich da einlässt. Ich sage mir jedes Mal auch bei Büchern oder so etwas, oh mein Gott, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich da einlasse, dann hätte ich das gar nicht angefangen. Aber man ist natürlich doch froh, wenn man es angefangen hat. Das ist so ein ähnlicher Prozess wie auch bei Projekten. Ja. Wenn man genau übersehen würde, was da alles dranhängt, würde man es vielleicht auch gar nicht machen. Na gut, in dem Sinne. Wir sehen uns ja schon vorher auf jeden Fall noch einmal, nämlich nächste Woche zu meinem nächsten Video. Dann würde ich sagen, bis dahin und ich freue mich drauf.